Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Bitte entschuldigt, dass die letzten zwei Male nicht gepostet wurden, wie vorher geplant. Leider ist mir das Leben ein bisschen dazwischen gekommen. Der Juni war extrem stressig bei mir. Ich habe ein paar Chorprojekte gehabt und bin auch in einer Oper mit aufgetreten. Also es war sehr aufregend für mich. Ich habe sozusagen mein Rollendebüt gehabt. Aber keine Angst, es war nur ein Chorrollendebüt in dieser Oper. Es war jetzt keine Hauptperson oder so eine Hauptrolle. Aber dennoch war es für mich sehr aufregend, mit lauter professionellen Sängern auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu dem Erfolg beitragen durfte. Aber leider ist dadurch mein Zeitplan ein bisschen durcheinander geraten. Und wir haben alle unter dieser riesigen Sommerhitze, unter der Hitzewelle geschwitzt in Wien. Und darum habe ich einfach ein bisschen Pause gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich versuche jetzt wieder regelmäßig zu posten, alle zwei Wochen eine Folge. Und habe auch schon die nächsten Folgen in der Pipeline. Es sollte also zumindest jetzt über den Sommer mal nichts mehr schief gehen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe lange gezögert, das heutige Thema aufzunehmen oder anzusprechen, auch wenn es mir schon lange auf der Seele brennt, dieses Thema mal anzuschneiden, weil ich mich jedes Mal, wenn ich so etwas in den Nachrichten lese, frage, was steckt da eigentlich dahinter und wie kann es sein, dass junge Menschen nur diesen Ausweg sehen. Ich spreche vom Amoklauf, vom sogenannten Amoklauf in Graz, der im Juni stattgefunden hat an einer Schule. Und der hat mich auch wieder persönlich sehr erschüttert. Und ich denke mal, alle, die ihr davon gehört habt, euch hat das wahrscheinlich auch sehr tief erschüttert. Und meine Gedanken sind dabei bei der Mutter, bei den Eltern, bei den Schülern, bei den Lehrern, bei allen, die davon berührt wurden. So eine Tragödie berührt ja nicht nur immer den Täter und die direkten Opfer, sondern auch die Familien und die ganze Schülerschaft, also das ganze Umfeld einfach. Das ist ja das besonders Schreckliche an diesen Taten, dass daran noch lange aufgearbeitet werden muss an so einem Thema. Naja, jedenfalls habe ich lange gezögert, dieses Thema überhaupt anzufassen, weil ich nicht wollte, dass es so rüberkommt, als würde ich jetzt sensationslüstern oder sagen wir so, als würde ich das jetzt ausnutzen wollen, um Reichweite zu bekommen, dass ich dieses Thema nehme und auf diesem Thema, auf dieser Welle sozusagen in Anführungsstrichen surfe. So soll es überhaupt nicht rüberkommen. Aber ich frage mich schon lange, was ist da los mit solchen Menschen? Wie kann es überhaupt zu solchen Vorfällen kommen, zu solchen Gewalttaten? Statt den Schuldzuweisungen brauchen wir, glaube ich, eine neue Haltung. Und zwar mehr Nähe, mehr Zuhören und vor allem bei unseren Söhnen. Ich frage mich eben, wie kann es sein, dass ein Kind, also ein Jugendlicher, weil es betrifft leider meistens die Männer, also die Söhne, darauf komme ich noch später zurück, wie kann das sein, dass ein Jugendlicher so lange unbeobachtet leidet, bis er nur noch meint, diesen Ausweg zu haben, diese Zerstörung anzurichten und auch diese Selbstzerstörung. Und ich will auch in dem Beitrag gar nicht auf diese eine spezifische Tat selbst eingehen. Ich will, wie gesagt, keine Schuldzuweisungen machen, weder der Mutter noch der Schule noch an das Umfeld. Ich will mich eigentlich auf das konzentrieren, was davor kommt. Auf die Zeit möchte ich mich konzentrieren, in der noch alles hätte vielleicht anders laufen können. Die Phase, in der ein Kind vielleicht leise schreit und in der niemand hinhört. Natürlich sehen wir unsere Kinder, wir sehen sie jeden Tag, wir reden mit ihnen, aber sehen wir auch wirklich hin? Viele Eltern sind natürlich gute Eltern. Sie versorgen, organisieren, strukturieren das Leben ihrer Kinder. Die meisten Eltern haben nur das Beste für ihre Kinder im Sinn. Aber was die Kinder brauchen, ist ja nicht nur die materielle Versorgung. Sie brauchen auch Begleitung. Menschen, die hinschauen, wenn sich bei ihnen etwas verändert und die nicht erst dann reagieren, wenn es zu spät ist. Kinder emotional zu begleiten kann natürlich wesentlich herausfordernder sein, als die materielle Versorgung sicherzustellen. Ihr kennt das alle, es ist relativ leicht, obwohl wir darunter auch manchmal stöhnen, unser Kind in die richtige Schule zu geben, jeden Tag das Pausenbrot zu schmieren, zu schauen, ob es die richtigen Noten schreibt. Aber diese emotionale Begleitung ist viel wichtiger und viel zeitintensiver. Und ich glaube, dass einige Menschen damit überfordert sind, warum auch immer. Ich denke mir, das ist eigentlich uns als Eltern unser wichtigster Job, unser Kind emotional zu begleiten und in schwierigen Situationen für unser Kind da zu sein. Wenn Kinder zu Jugendlichen werden, gehen wir davon aus, dass sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie schon groß sind. Und gerade wenn man mehrere Kinder hat und eines ist schon größer, dann wird das Kind vielleicht ein bisschen vernachlässigt, weil man sich denkt, ah, das ist eh schon groß und ist schon auf der Zielgeraden zum Erwachsenenleben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Besonders in dieser Phase benötigen unsere Kinder unsere Aufmerksamkeit. Sie benötigen unsere Unterstützung dabei, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Sie benötigen unsere Unterstützung dabei, ihre Gefühle einzuordnen, ihre Enttäuschungen und Verletzungen zu überwinden, ihre Frustration kommunizieren zu können mit Worten und nicht mit Gewalt. War meine Erziehung immer perfekt? Mit Sicherheit nicht. Ich stelle mir ganz oft die Frage, ob ich alles richtig gemacht habe, wo ich falsch lag, warum meine Tochter in den letzten Jahren so viel schulische Probleme hatte. Ist es alles meine Schuld? Aber ich muss schon sagen, wenn meine Tochter sich plötzlich im Zimmer einschließen würde oder im Keller, wenn wir einen Keller hätten, der bewohnbar wäre und nichts mehr essen würde, oder sie würde sich körperlich verändern, entweder sehr stark zu- oder abnehmen, dann würde ich das bemerken. Ich würde von mir persönlich sagen, dass ich es merken würde, wenn mein Kind ein Manifest schreibt, dass alle im Umfeld umgebracht werden sollen, so wie die Kinder damals in Columbine. Oder ich würde es merken, wenn meine Tochter anfängt, Waffenscheine zu machen. Ich will damit wirklich gar nicht irgendwelche Elternteile jetzt schämen oder sowas, aber man muss schon sagen, ihr müsst doch eure Kinder beobachten. Ich verstehe das nicht, wenn mein Kind sich wochenlang einsperrt irgendwo und nur noch zockt oder nur noch irgendwie apathisch rumhängt und schlechter Laune ist, dann muss ich das doch hinterfragen. Das verstehe ich wirklich nicht. Und meine Tochter ist wirklich nicht angepasst. Sie hatte in den letzten Jahren schwierige Momente, schulische Probleme. Sie hatte Enttäuschungen im Freundeskreis. Sie musste einen Trauerfall bewältigen im Freundeskreis. Sie kam auch mit Drogen in Kontakt im Freundeskreis. Und da darf ich das Kind nicht allein lassen. Je älter sie wird, desto selbstständiger wird sie natürlich und desto mehr entfernt sie sich vom Elternhaus. Das ist ja auch ganz natürlich. Es soll ja auch zu dieser Abnabelung kommen irgendwann. Das wäre ja sonst unnatürlich, wenn mein Kind mit 30 immer noch so abhängig von mir ist wie mit 15. Aber dennoch muss ich mein Kind begleiten. Ich muss nah dran sein, ich muss sprechen, ich muss kommunizieren. Und das verstehe ich nicht, warum wir unsere Kinder so allein lassen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Gott sei Dank. Und wir haben die Schwierigkeiten gemeistert und haben eben immer noch dieses herzliche Verhältnis. Aber nicht deswegen, weil ich perfekt bin oder weil sie perfekt ist oder weil ich zu Hause mit aller Härte durchgegriffen hätte, sondern deswegen, weil ich einfach versuche, da zu sein, so gut wie es geht. Weil ich einfach hinschaue und immer die Kommunikation zwischen uns offen gehalten habe. Und das frage ich mich bei solchen Tragödien. Wie kann das sein, dass niemand etwas bemerkt? Und zwar nicht nur die Eltern, die sind ja nicht die einzigen im Umfeld. Wie kann es sein, dass die Lehrer, die Vertrauenspersonen, die Schulpsychologin, die Freunde nichts gesagt haben, dass die Veränderungen nicht bemerkt haben? Oder, was noch schlimmer wäre, haben sie etwas bemerkt und es nicht angesprochen und nichts unternommen? Jetzt komme ich zum Punkt, warum besonders Jungen gefährdet sind. Wir wollen natürlich heutzutage keinen Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern machen und das ist auch meistens eine sehr gute Entwicklung, aber es ist wissenschaftlich erforscht, dass Jungen in diesem Fall besonders gefährdet sind. Das hat einerseits soziale Gründe, andererseits auch biologische Gründe. Mädchen sind ja meistens so sozialisiert, dass sie sich leichter tun, über ihre Emotionen zu sprechen. Sie schreiben vielleicht Tagebuch oder sie lassen auch Tränen zu, reden mit Freundinnen über ihre Gefühle, sie verarbeiten ihre Gefühle und ihre Frustrationen sowohl innerlich als auch sozial. Jungen dagegen ziehen sich häufig zurück. Sie werden eher wütend oder sie zocken stundenlang am Computer, das habe ich ja schon erwähnt. Sie vermeiden Gespräche und wir Erwachsenen wischen das Problem oft mit dem bequemen Überbegriff Pubertät weg. Aber was viele auch nicht wissen, ist, dass das Gehirn junger Männer sich langsamer entwickelt, vor allem der Teil, der für Impulskontrolle, Selbstreflexion und soziale Einsicht verantwortlich ist, und zwar der viel zitierte präfrontale Kortex. Und dieser ist oft erst mit 20, also Mitte 20 eigentlich, völlig ausgereift. Das bedeutet also, dass Jungs kurzfristiger denken. Sie handeln impulsiver und wenn dann noch diese emotionale Sprachlosigkeit und der gesellschaftliche Druck dazukommen, dann entsteht ein gefährlicher und explosiver Cocktail. Gefühle entstehen, die niemand auffängt, die sich nicht ausdrücken können durch irgendein gesundes Ventil und die irgendwann explodieren. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein sogenannter Amoklauf sein, versteht mich nicht falsch, aber es gibt ja genügend andere Gewalttaten oder Überreaktionen von jungen Männern, also Teenagern oder eben jungen Erwachsenen, die sich einfach nicht anders ausdrücken können. Und da machen mich gewisse Sachen wirklich wütend, zum Beispiel diese alten Rollenbilder, die machen unsere Jungen kaputt. Die biologischen Tatsachen, dass die Entwicklung des präfrontalen Kortex erst später abgeschlossen ist, können wir nicht beeinflussen. Das ist einfach Biologie. Aber wir können endlich alte Rollenbilder auflösen und die emotionale Entwicklung unserer männlichen Jugendlichen in gesunde Bahnen lenken. Ich werde wirklich sauer, wenn ich Sätze höre wie ein echter Mann weint nicht. Früher hat man gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das darf man heutzutage nicht mehr sagen, weil es nicht mehr politisch in Ordnung ist, korrekt ist. Oder man sagt einfach, reiß dich doch zusammen oder hör auf, zu sensibel zu sein. Man sagt, du bist doch kein Mädchen. Und das sind aber noch die harmloseren Sätze. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich war relativ sprachlos, als eine Mutter, die ich eben im Rahmen, also eine Mutter von einem Kindergartenkollegen oder Schulkollegen von meiner Tochter, da waren sie so ungefähr 7 Jahre alt, und die Mutter erzählte mir, dass der Bub auf einer Rolltreppe in Wien gestolpert ist und sich dabei verletzt hat. Und wer schon mal gestolpert ist auf einer Rolltreppe, kann sich vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Und der arme Bub hat geweint. Und sie hat mir ganz stolz erzählt, sie hat zu ihrem Sohn gesagt, hör auf zu weinen, du bist doch kein Mädchen, du musst doch ein Mann werden. Und ich fand das so schrecklich, wenn ich mir vorstelle, dass der arme Bub Schmerzen hat und sie nicht ausdrücken darf durch Weinen. Also das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Und genau diese Dinge müssen wir einfach in Zukunft abschalten. Was passiert also mit einem Jungen, der traurig ist und der emotional überfordert ist, frustriert oder der unsicher ist, wenn er von klein auf gelernt hat, dass er das nicht sein darf? Dann bleiben ihm nur Rückzug, Isolation, Aggression oder Abstumpfung. Und darum ist es jetzt Zeit, diese Rollenbilder zu beenden. Unsere Jungen müssen wissen, du darfst was fühlen, du darfst Schmerz zeigen, du darfst zweifeln, du darfst auch mal weich sein und du darfst reden, du darfst über deine Gefühle sprechen. Was können wir tun als Eltern, LehrerInnen oder als Gesellschaft? Leider trägt meines Erachtens unser Schulsystem dazu bei, dass wir ein erfolgreiches Leben unserer Kinder an den Schulnoten messen. Wir machen uns größere Sorgen um die Zahlen, die am Ende des Schuljahres auf dem Zeugnis stehen, als um das Innenleben unserer Kinder. Wir fragen sie auch öfter nach den Schulnoten und machen uns Sorgen und halten ihnen Vorträge, als unsere Kinder zu fragen, ob sie sich überhaupt wohlfühlen in der Schule, wie ihr Tag war und ob alles okay ist im Freundeskreis. Und gerade im Freundeskreis meiner Tochter beobachte ich, dass die Jugendlichen häufig wenig Unterstützung durch ihre Eltern erfahren, weil auch die Beziehungen oder das Leben der Eltern kompliziert ist. Manchmal sind sie geschieden, dann sind sie überfordert oder sie haben auch psychische Krankheiten oder lösen ihre Probleme mit Alkohol. Oder andere wiederum befassen sich aus welchen Gründen auch immer lieber mit sich selbst als mit dem Seelenleben ihrer Kinder. wenn die Kinder größer werden und nicht mehr so niedlich sind und sich zu Hause kleine Reibereien ergeben, werden die Jugendlichen mit ihren Problemen und Herausforderungen allein gelassen und müssen ihre Lösungen selbst finden. Wenn sie Glück haben, finden sie wohlmeinende Erwachsene in ihrem Umfeld, die ihnen zur Seite stehen können. Oder sie haben einen gesunden Rückhalt in ihrem Freundeskreis. Wenn sie aber keine Unterstützung haben, suchen sich die Jugendlichen andere Wege, um mit ihren Frustrationen und Verletzungen fertig zu werden. Das kann auch sein, dass sie dann eben nicht die wohlmeinenden Erwachsenen finden, sondern solche Leute, die sie dann in Sekten ziehen oder die sie radikalisieren. Im schlimmsten Fall kann das dann zu Aggressionen führen, sich selbst oder anderen gegenüber. Jetzt habe ich ein paar Tipps für euch oder ein paar Anregungen, wie ihr in Kontakt mit eurem Kind bleiben könnt. Und glaubt mir, es ist niemals zu spät. Auch schon die älteren Teenager sind doch dankbar und freuen sich darüber, wenn man sich für sie und ihre Probleme interessiert. Seid einfach da, auch wenn euer Kind euch manchmal abweist. Und gerade dann bleibt an der Stange, bleibt bei der Stange und seid für euer Kind da. Fragt öfter einfach mal, wie geht's dir wirklich? Sag mir, was los ist. Reagiert nicht gleich mit Lösungen, sondern hört zu und nehmt euch Zeit. Nehmt emotionale Veränderungen bei eurem Kind ernst, auch wenn sie euch diffus erscheinen und ihr nicht ganz wisst, was los ist. Lobt emotionale Offenheit, ermutigt dazu, Gefühle auszudrücken, vor allem eben eure Jungs. Lebt auch vor, dass es keine Schande ist, Schwäche zu zeigen. Vielleicht zeigt auch mal der Papa eine Schwäche, dass man sieht, es ist okay, wenn mein männliches Vorbild, was ja meistens der Vater ist, auch mal zeigt, dass er verletzlich sein kann. Erinnert euch daran, dass ihr selbst mal in diesem Alter wart und wie verwirrend die Zeit für euch war. Nähe ist natürlich keine Garantie, aber sie ist unsere stärkste Chance. Wir können unsere Kinder nicht immer und nicht vor allem Übel beschützen, aber wir können ihnen beistehen, bevor sie innerlich vereinsamen. Wir können zuhören, bevor sie sich uns verschließen. Und wir können an ihrer Seite bleiben, damit sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Das ist auch unser Job als Eltern. Genau dafür müssen wir für unsere Kinder da sein. Denn oft ist das, was Kinder am meisten brauchen, etwas ganz Simples. Jemanden, der da ist und der sie liebt, bedingungslos. Und so werden unsere Mädchen zu starken, selbstbewussten Frauen und unsere Jungs zu starken, selbstbewussten Männern, die ihre Gefühle mit Worten kommunizieren können und die mit allen Herausforderungen des Lebens fertig werden, ohne dabei anderen oder sich selbst zu schaden. Und das sage ich euch eins, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist es doch. Das wird nicht nur unsere Kinder zu ausgeglichenen und erfolgreichen Erwachsenen machen, sondern auch unsere Welt zu einem glücklicheren und friedlichen Ort. Das war jetzt mein Wort zum Montag. Wenn euch dieser Beitrag berührt hat, teilt ihn gern. Vielleicht erreicht er jemanden, der gerade merkt, dass er wieder mehr hinhören sollte. Oder jemanden, der denkt, er sei allein. Und ist nicht alleine. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei. Da wird es um ein etwas leichteres Thema gehen. Folgt mir gerne auf Instagram, abonniert meinen Podcast und empfehlt ihn weiter, wenn ihr wisst, jemand könnte sich für diese Themen über Kindererziehung oder besonders auch Pflegekinder interessieren. Ich würde mich auch sehr freuen, von euch zu hören, entweder auf Instagram oder per E-Mail vampirndl@hotmail.com. In diesem Sinne, passt auf euch und auf eure Kids auf. Alles Liebe, euer Vampirndl.